Ihr Lieben, neue Ausgabe von Harald sucht den Sinn. Heute mit Felix Seifert. Felix ist Extremsportler. Er ist ehemaliger Red Bull-Athlet. Er ist Wingsuit-Pilot und Weltmeister im Skydiving. Und wir gehen heute gemeinsam auf Sinnflug. Felix, ich freue mich schon. Lass dich erstmal herzlich begrüßen.
Hi Harald, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf das gemeinsame Gespräch heute. Wir sitzen hier in einem sehr imperialen Setting, würde ich sagen. Freue mich jetzt sehr auf die nächsten paar Minuten oder vielleicht sogar Stunden mit dir zusammen. Gehen wir zusammen auf den Sinnflug.
Ich freue mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist echt ein spektakuläres Thema. Ja? Jetzt muss man mal erklären, ich bin Laie auf dem Gebiet. In dem Ganzen, was wir eben gesagt haben, kam nicht ein einziges Mal der Fallschirm vor. Was ist der Unterschied zwischen Skydiving und Fallschirmspringen?
Skydiving ist schlussendlich der anglizistische Begriff für das Fallschirmspringen.
Okay.
Ja, die Amerikaner, wie so oft, haben sich dann natürlich den Begriff angeeignet. Es ist ja eigentlich eine militärische Sportart, nicht? Also das Fallschirmspringen oder auch Skydiving hat ja einen Ursprung eigentlich im Militär. Ja, für leider Kriegseinsätze. Und daraus ist dann in den letzten, sagen wir mal, 70 bis 80 Jahren zivile Sportart entstanden. Aber sozusagen gibt es keinen Unterschied zwischen dem Fallschirmspringen und dem Skydiving.
Okay, ja. So, wieder was gelernt. Aber jetzt musst du mir mal sagen, wie kamst du dazu, dich irgendwie aus dem Flugzeug zu stürzen?
Also es kommt jetzt sicher keine klassische, ich habe als Kind ein Flugzeug gesehen und wollte immer schon mal das Fliegen erproben. Das war ehrlich gesagt ein bisschen auch eine Leidensgeschichte. Ich war damals im Sportgymnasium in Dornbirn, damals noch als Skirennläufer auf der Skipiste unterwegs. Also war da gerade so im Sprung-Fist-Bereich Europacup. Großer Plan war eigentlich damals irgendwann mal die Streife in Kitzbühel runter zum Dösen als Weltcupläufer. Und haben wir dann im Training am Arlberg einen offenen Unterschenkelbruch zugezogen. Schwere Verletzung mit Komplikationen auch. Ich glaube 4 bis 5 Operationen nur am rechten Unterschenkel. Und das hat dann leider so ein bisschen eine Welle an Verletzungen losgetreten. Also ich habe sage und schreibe, ich glaube 14 oder 15 Operationen in meinem Leben hinterlebt. Und das in einer Zeitspanne von 3 Jahren. Das heißt, Skisport in Österreich ist unglaublich competitive, hohe Dichte an Läufern, die auf die Startplätze warten. Und ja, schlussendlich war ich dann einfach zu lange weg vom Fenster. Ne? Und ich hatte im Sportgymnasium aber wirklich ein neues Zuhause gefunden und eine absolute tolle Schule, tolle Freunde gefunden und musste einen Sport finden, dass ich in der Schule bleiben darf. Oder? Weil Sportgymnasium, natürlich sollte man Sport machen. Und dann habe ich mich mit meinem Vater zusammengesessen und mein Vater ist Vereinsgründungsmitglied vom Union Paraclub Silvretta. Das ist der Fallschirmspringerverein in Hohenems.
Okay.
Der hat damals während seiner Medizinstudiumzeit hat es an der Universität Innsbruck, das war Ende 70er, Anfang 80er, hat es an der Universität Innsbruck einen Fallschirmsprungkurs gegeben. Die haben da zusammen mit ein paar Freunden diesen Kurs besucht und nach dem Studium, Rückkehr nach Vorarlberg, diesen Verein in Hohenems gegründet. Und es gibt im Fallschirmsport eine Disziplin, die nennt sich Paraski. Hat vorneweg mal überhaupt nichts mit Behindertensport zu tun. Dieses, sagen wir mal, das Vorurteil, mit dem war ich lange konfrontiert und habe das immer wieder erklären müssen. Die Disziplin Paraski ist eine Kombination aus Skirennlauf und Zielspringen im Fallschirmsport. Das hat einen ganz interessanten historischen Hintergrund. Lawinenretter in den späten 70er, 80er Jahren, die wurden teilweise wirklich in Lawinengebiete per Helikopter-Fallschirm abgesetzt, inklusive den Skiern, sind dort abgesprungen auf die Ski und sind dann so in das Lawinengebiet reingefahren.
Das hier habe ich ja noch nie gehört, dass hier quasi die nordische Kombination ja, mit Skispringen und Langlauf und das war Fallschirmspringen und Skifahren. sozusagen.
Ganz genau. Also die Lawinenretter, die haben da damals schon, ich sage jetzt mal, Kokones in den Hosen gehabt, ne? Weil in der Lawinengebiet mit Fallschirm einspringen ist definitiv nicht ohne. Und daraus hat sich dann über die Jahre eben diese Sportdisziplin entwickelt, ne? Das war eine Kombination, zwei Riesentorlaufdurchgänge nach normalem FIS-Reglement, plus 6 Zielsprünge in einer Berglage. Das heißt, beim Zielspringen hat man eine Matte auf dem Boden, eine weiche Matte für die Landung und eine elektronische Zielscheibe mit einem 2-Zentimeter-Punkt, also einen Durchmesser von 2 Zentimeter, und das ist der sogenannte Nullpunkt. Mhm. Und diesen Nullpunkt probiere ich so genau wie möglich mit einem Fußtritt bei der Landung zu treffen. Ja. Mhm. Und dann gibt es ein spezielles Berechnungssystem, dass man die Zeit aus dem Riesentorlauf hernimmt, ja, und der, wo die beste Zeit hat, hat 0 Zentimeter. Also geht im Prinzip mit 0 in das Zielspringen rein und dann kumuliert man aus diesen 6 Sprüngen die Gesamtabweichung von diesem Nullpunkt.
Vom Ideal.
Und der am Schluss am wenigsten Zentimeter hat, der gewinnt. Und das war der Kickoff eigentlich für die Karriere.
Deine Sportart, sozusagen.
Genau, das war dann meine Sportart. Und wir haben dann in so einer Nacht- und Nebelaktion den Vorarlberger Landes-Aero-Verband in das Sportgymnasium aufgenommen. Da gehört ja einiges dazu. Ne? Da muss man einen Dachverband haben, etc. etc. Und haben dann über Nacht da diesen Aero-Club als Sport in das Sportgymnasium aufgenommen und hatte immer noch meinen Platz im Sportgymnasium mit der Disziplin Paraski.
Jetzt, du hast eben die Streif in Kitzbühel genannt.
Ja.
Und dann hat die doch irgendwann später nochmal eine Rolle gespielt, weil ich habe gelesen, du bist doch tatsächlich dann mit Wingsuit die Streif runtergeflogen. Das stelle ich mir total irre vor. Erzähl.
War definitiv eines der, ich sage jetzt mal, zufriedenstellendsten Projekte, die ich in meiner Zeit bei Red Bull absolvieren durfte. Eben aus diesem einen Grund, dass mir das damals im Jugendalter, der Traum genommen wurde, war das dann im Jahr, ich glaube 2021, das war gerade der erste Covid-Winter, da hatten wir, Covid hatte bei uns auch seine Vorteile, weil es waren keine Zuschauer erlaubt. Und wir haben natürlich bei solchen Projekten oder auch Showsprüngen immer das Thema, wir müssen gewisse Distanzen zu den Zuschauern einhalten. Und da sind wir natürlich teilweise 2-3 Meter über die, Rennstrecke, der Streif, mit Highspeed-Schirmen und auch mit der Wingsuit drüber geflogen. Und Covid hat das ermöglicht. Ne? Da war natürlich, die Streif war leergefecht, war wirklich frei, genau. Und da durften wir dann die komplette Strecke quasi als Preview für die TV-Produktionen abfliegen. Und ja, war natürlich ein Wahnsinnserlebnis, aber auch für mich irrsinnige Genugtuung, weil einfach, ja, man erreicht seine Ziele halt auf eine andere Art und Weise, aber es hat stattgefunden einmal im Leben. Ja.
Ach nee, jetzt muss man dazu sagen, du hast ja gesagt, im alpinen Skisport hat Österreich logischerweise von Natur aus viele Skifahrer und Skifahrerinnen in der Weltspitze. Mhm. Ja? Du hast aber es sozusagen dann in die Weltspitze vom Skydiving oder überhaupt vom Fliegen gebracht. Mhm. Denn wir hatten das vorhin so schön beiläufig gesagt, ehemaliges Teammitglied beim Red Bull Skydiving Team. Das ist was Besonderes. Erzähl.
Ja, das ist natürlich, wenn man als Jugendlicher in so eine Sportart, in eine Randsportart reinfliegt, sage ich jetzt mal, ein großes Ziel. Ja. Weil in der Sport, ich sage jetzt mal, ist eine Randsportart wie die meisten Extremsportarten. Da gibt es meistens außer Ruhm und Ehre nicht viel zu erreichen und nicht viel zu gewinnen. Und ich hatte das natürlich, sagen wir mal, sehr tief in der DNA irgendwo verankert, dass dieses Ziel, irgendwann Profisportler zu werden und damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen, war, ich sage jetzt mal, Red Bull natürlich da top of the list. Ja, weil ich bin da natürlich auch mit dieser ganzen, Aktivierungs- und Marketing-Schiene von Red Bull aufgewachsen. Das heißt, für mich waren Red Bull-Athleten natürlich immer top of the game. Ja. Charismatische und auch wirklich athletisch top ausgebildete und performende Athleten. Mhm. Und das war dann schlussendlich bei meinem Einstieg in den Sport, also mit 16 Jahren, hat es in Salzburg einen Verein gegeben, den HSV Red Bull Salzburg. Und hatte Red Bull als Sponsor und bin dann dort schon so langsam in den Red Bull-Genuss gekommen, weil man natürlich trainingstechnisch, ausrüstungstechnisch einfach ein super Fundament hatten und wirklich toll unterstützt wurden. Und bin da mit den damaligen Mitgliedern vom Red Bull Skydive Team eben schon in den Kontakt gekommen. Ja, das war dann schlussendlich das Ziel. Na, im jungen Alter, irgendwann will ich mal ein Teil von dem Team sein, weil unglaubliche Möglichkeiten an Projekten, an Orten zu performen, an denen sonst niemand performen kann. Und natürlich auch eine gewisse Lebensqualität finanziell, ganz ehrlich, zu erhalten. Ja.
Aber jetzt erzähl für uns Normalsterbliche, was sind da für Highlights dabei gewesen, wenn du sagst Orte und Möglichkeiten? Mhm. Ich frage jetzt auch gleich, bist du immer aus dem Flieger gesprungen oder gab es auch Hochhäuser oder Bergklippen oder was auch immer sonst noch?
Ja, hauptsächlich Flugzeuge und Helikopter, also alles, was fliegen kann. Die niedrigen Sprünge haben mich ehrlich gesagt nie so wahnsinnig fasziniert. Okay. Also sowohl Häuser oder Brücken haben mich nie wirklich fasziniert, weil schlussendlich springt man da runter und man zieht sofort den Schirm. Das ist schon wirklich, meiner Meinung nach, und ich will da niemanden von meinen Kollegen oder ehemaligen Kollegen zu nahe treten, das ist jedem das Seine, für mich hat da der sportliche Aspekt einfach immer ein bisschen gefehlt. Also das war für mich ganz klar immer ein Kick und mehr dieser Adrenalin-Rush dahinter und weniger der sportliche Aspekt. Ja, der sportliche Aspekt dahinter ist ganz sicher der Freifall, klar. Beim Wingsuit-Fliegen ist was unglaublich Cooles, wenn man der Bergkante entlang fliegen kann. Habe ich auch gemacht, allerdings immer aus Flugzeugen oder aus Helikoptern raus. Mhm. Aber ja, da sind wir an unterschiedlichsten, also weltweit eigentlich an Orten gesprungen. Speziell waren natürlich immer Städte bei Nacht. Also ich kann mich noch erinnern, Sao Paulo 2021 in der Nacht zum Karneval. Okay. Das sind einfach Bilder. Ne? Man ist da oben in einem dunklen Nichts und hat unter sich dieses Meer an Lichtern. Und also visuell und auch nachher akustisch natürlich. Man kommt da von dem Himmel irgendwie in diese Meute von hunderttausenden Menschen rein.
Das ist mal ganz jetzt Gänsehaut.
Ja, oder? Absolut. Also immer noch. Ja, und das heißt, Städte waren definitiv immer was ganz Spezielles. Ja. Und dann, ich würde sagen, das kommt ganz drauf an, was einen persönlich berührt. Ne? Also mich hat da immer, landschaftlich hat mich zum Beispiel Wüste auch immer berührt. Ne? Dieses auch ein weites Meer an Sand. Mhm. Da war natürlich Dubai immer ganz speziell. Aber auch, um jetzt, sage ich mal, ein bisschen den lokalen Augenschein nicht zu verlieren, bei uns in Hohenems, ganz speziell. Ne? Wir haben Wasser, wir haben Berge. Mhm. Schlussendlich, die Luft ist überall gleich. Ich sage jetzt mal mit Augenzwinkern, die Schweizer glauben zwar immer, die Schweizer Luft sei besser. Deswegen springen die Schweizer wirklich hauptsächlich in der Schweiz. aber ansonsten, es ist die Luft überall gleich. Und je nachdem, auf was man halt abfahrt. Ne? Ja.
Also interessant fand ich, habe mal ausgerechnet, also wenn wir mal davon ausgehen, dass du pro Sprung ungefähr eine Minute freien Fall hast, dann warst du im Laufe deines Lebens 4,5 ganze Tage im freien Fall.
Das ist so irre. Ja, interessant. Das wäre mal cool, dass man das simulieren könnte. 4,5 Tage.
Oder?
Ja. mittlerweile, also Ende der Zeit bei Red Bull war ich knapp bei 10.000 Sprüngen. Ja, also ich bin jetzt so, also wenn man es jetzt hochrechnet, wären es wahrscheinlich 7 Tage, also eine Woche im freien Fall. Woche geiler Urlaub. ich bin jetzt 32, mit 15 habe ich angefangen, also eigentlich mehr als die Hälfte meiner Lebenszeit bin ich mittlerweile in dem Sport unterwegs. Und ja, es sind von den 10.500 Sprüngen sind natürlich viel Ausbildungssprünge, viel Tandemsprünge, wo ich Passagiere mitnehme. So hat auch, ich sage jetzt mal, die professionelle Karriere eigentlich angefangen. Das war in den USA, in Washington State, bei Seattle in der Nähe, als Tandempilot und AFF-Instructor, nennt man das bei uns im Sport, im Fachjargon. Das sind schlussendlich die Ausbildungssprünge. Wenn du jetzt morgen entscheidest, Felix, let's do it. Ich möchte einmal alleine alleine aus dem Flugzeug rausspringen. Bei dem Tandemsprung hängst du an mir dran. Bei diesem AFF-Ausbildungsprogramm bist du von Sprung 1 an eigentlich mit eigener Ausrüstung unterwegs, wirst aber von den zwei Lehrern begleitet und auch assistiert. Genau.
Also das heißt aber, du machst das immer noch.
Genau, mache ich immer noch.
Du springst noch immer.
Ich springe noch immer. Das ist schlussendlich so eine tiefe Leidenschaft für diesen Sport und einfach, ja, das halbe Leben, ne, ich habe es vorher kurz angesprochen, das ist einfach tief in mir verwurzelt und verankert und gibt mir nach wie vor ganz, ganz viel Energie für andere Bereiche im Leben. Und vor allem das Ausbilden ist mir einfach eine Herzensangelegenheit. Leute, die in diesem Sport irgendwo, ich sage jetzt mal, neues Zuhause suchen oder eben eine neue Faszination, das ist mir einfach eine Herzensangelegenheit, diese Leute da einzuführen und auch zu begleiten auf diesem Weg.
Also jetzt muss ich natürlich fragen, gibt es irgendeine Altersgrenze, wo du sagst, also bis dahin oder danach sollte man nicht mehr?
Nicht wirklich. Schlussendlich muss der Schüler ein Medical ausfüllen, also einen medizinischen Fragebogen. Da vertrauen wir auf die Selbsteinschätzung. Ansonsten sieht man das während der Ground School, das ist die sogenannte theoretische Ausbildung am Boden, sieht man da natürlich schon recht schnell, wenn es da irgendwelche Mängel gibt. Aber also mein ältester Schüler, der das wirklich durchgezogen hat, war 63, 64. Mhm. Es gibt viele, die Tandemsprünge machen. Also der älteste Tandempassagier war 92.
Ja, ja.
Aber da bist du okay. Wirklich Passagier. Da muss man nicht wirklich viel selber machen. Da geht es wirklich um das Erlebnis. Ja. Also Verantwortung abgeben. Ja. Das ist dann bei der Ausbildung schon was anderes. Und ja, also ich sag, solange man sich motorisch gut fühlt und vor allem mental einfach schnell schalten kann, überhaupt kein Problem.
Also wir haben es ja Sinnflug genannt, den wir heute in Angriff nehmen wollen. Jetzt ist die Frage, am Anfang war das sicherlich eher egoistische Geschichte, wo du sagst, oh, das hat mir einen Kick gegeben. Mhm. Ja. So, und dann kam irgendwann der nächste Schritt, kann ich es weitergeben? Als Lehrer, als Ausbilder, als Begleiter, wie du eben gesagt hast, bei Tandemsprüngen. Wie ist das vonstatten gegangen?
Also du meinst den Übergang eigentlich? Ja. Der Übergang war schwierig, weil auf der einen Seite steht man dann einmal so ein bisschen vor dem Nichts. Ne? Man ist nach einer, ich sage jetzt mal, Fallschirmsprung-Karriere, ist man nicht in der Situation wie ein Fußballspieler oder ein Skifahrer.
Ausgesorgt.
Erstens einmal ausgesorgt hat. Mhm. Und jetzt, ich sage jetzt mal, natürlich auch nicht so in der High Society unterwegs ist die ganze Zeit, dass man überall zu jedem möglichen Kontaktpunkt knüpft und sich deshalb wieder neu selber aufbauen muss. Ne? Und das Ende von der Karriere, das war ja, ich sage jetzt mal, ja, fast eigentlich ein bisschen ein Zwangsende, einfach weil es mir mental nicht mehr gut gegangen ist. Also das war dann im Laufe vor eigentlich einem Jahr sind da einfach ganz viele Sachen zusammengekommen. Faktor Angst ist dazugekommen und einfach auch der Faktor, ja, man wird älter und es wird fragiler alles langsam, auch wenn es immer noch in einem jungen Alter, aber wir reden da schlussendlich von einem Sportlerleben. Da ist man dann mit Anfang 30, geht es einfach langsam ans Ende zu. Und habe da für mich dann einfach nicht mehr den Zweck oder den Sinn und Zweck gesehen.
Das Wofür.
Ja. Ja.
Du brauchtest eigentlich ein neues Wofür.
Ja.
Die Situation finde ich hochinteressant.
Ja. Ja.
Und wie du sagst, die Frage ist, sind, ich nenne es mal die Adrenalin-Junkies, ja, sind das die modernen Abenteurer, weil du dich was wagst, was viele stehen unten bei den Zuschauern und schauen da hoch und denken, mein Gott, was macht der da?
Ja. Ja. Ich habe immer versucht, mich ein bisschen gegen den Begriff Adrenalin-Junkie zu wehren, weil, und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass dieser Rush von Dopamin, der nimmt, so wie der am Anfang exponentiell einfach wuff, nach oben knallt, levelt der sich nachher aus. Ne? Also dieser Rush und dieses Kribbeln, das verfliegt im wahrsten Sinne des Wortes mit der Zeit. Na, natürlich bleibt er da. Man ist natürlich auch in dem Sport, wenn man öfters im freien Fall unterwegs ist, hat man natürlich generell ein höheres Level. Ich würde jetzt mal sagen, ja, man hat es in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall gemerkt, dass Personen, die in den Sport kommen, die sind generell so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, auf der, kann man sagen, alternativen Lebensschiene unterwegs, so ein bisschen diese Überlebenskünstler. Ne? Überlebenskünstler, die halt gerne im Van durch Europa düsen. Das sind definitiv diejenigen, die auch die Seele von dem ganzen Sport einfach tragen, ne? Weil es ist schlussendlich ein Spiel, ne? Also eine Gratwanderung. Ne? Und jemand, der sich in Sicherheit wohlfühlt, ist fehl am Platz diesbezüglich. Ne?
Also ist aber vergleichbar. Ich sage immer, das habe ich gelesen, das sind die Surfer der Neuzeit. Ja. Ja? Und da würde ich aber die Bergsteiger dazu zählen. Ja? Dann gibt es die Kite-Freunde, die auch so eigene Community haben. Mhm. Aber der Aspekt, den du vorhin sagtest, mit dem Wofür, das eine ist so ein bisschen die, ich sag's mal, der Lebensstil, der da zum Ausdruck kommt. Da passen nicht alle rein, also es muss auch irgendwie gibt so einen Typus, glaube ich, ja. Und das andere ist echt das Wofür, also wofür mache ich's? Und dann hast du mir erzählt, dass du dann angefangen hast, auch beim Militär die Fallschirmspringer auszubilden. Und da weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe auch 2 Jahre Ausbilder gemacht bei der Bundeswehr, was das für eine erfüllende Zeit ist. Ging's dir ähnlich?
Absolut. Absolut. Aus dem Grund, ich sage jetzt mal, man erfüllt nicht nur eventuell den Lebenstraum von einer Person mit dem Sprung ins Ungewisse oder mit dem Fallschirmsport, sondern man unterstützt Personen, Soldaten, eine ganze Kompanie mit Sicherheit und mit Know-how in diesen lebensbedrohlichen Situationen gut zurechtzukommen. Ja, und das ist halt einfach Fakt, ne, dass die sich ab und zu in Krisengebiete begeben. Und das war für mich dann natürlich was sehr Erfüllendes, zum da einen Teil dazu beizutragen, dass wenn sich diese Personen in so eine Situation begeben, sich, ich sage jetzt mal, auf das von mir mit oder übermittelte Know-how verlassen können, dass zumindest von dem Moment vom Absprung bis zur Landung nichts passieren wird.
Also finde ich sensationell schön, weil genau darum geht's. Das kann man mit Equipment erreichen, dass man sich über die Dinge keine Gedanken machen muss, sondern sicher ist, ja, und sich auf das verlassen kann, was einem mitgegeben wurde. Und ich glaube, das ist auch so etwas, wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Schwung in die Zukunft nehmen, was auch für jedes Business die Grundvoraussetzung wäre. Ja, gib den Mitarbeitern alles an die Hand, dass sie in den Situationen, und die gibt's auch im Business, diese Extremsituation, dass man sich auf das, was da ist, verlassen kann und dass man sich auf das Wissen und das Equipment, das Instrumentarium und auf sich selbst verlassen kann in Extremsituationen.
Ich denke, dass da vor allem der Punkt psychologische Sicherheit sich aus, ich sage jetzt mal, aus diesen beiden Gebieten gut übertragen lässt, weil je sicherer, je selbstbewusster ich sage jetzt mal, im falschen Sport bin, desto weniger anfällig bin ich für Fehler. Auf der anderen Seite glaube ich auch im Unternehmen, je sicherer ich mich im Team mit meiner Führungsperson aufgehoben fühle, desto mehr kann ich mich entfalten und wirklich meinen Drive einbringen in das, was ich machen will.
Genau darum geht's. Ja. Aber jetzt lass mich noch kurz auf den einen Aspekt eingehen, weil du es vorhin auch sagtest mit der Angst, ja, dass die irgendwann kam sie dann, durch die Hintertür kam sie rein. Das heißt, dieses Vorbereitetsein, ja, das ist auch ein Teil, um die Angst in den Griff zu kriegen, ja, glaube ich zumindest. Mhm. Ja, und dann gibt's den anderen schönen Spruch: Wer keine Angst hat, braucht keinen Mut haben. Weil natürlich gehört es dazu, die Angst irgendwie in den Griff zu kriegen. Mhm. Wie war das bei dir?
Für mich war das immer ganz klar zu differenzieren zwischen Respekt und Angst. Mhm. Ich habe das auch immer gepredigt. Respekt ist der dauerhafte Wegbegleiter. Und glaube nicht nur in diesem Sport, sondern ich glaube in vielen Belangen generell, ne, ist Respekt vor dem Tun, vor dem eigenen Tun und auch vor dem Tun des anderen Grundsubstanz, die man immer zur Hand haben sollte. Nur es ist eben ein feiner Grat zwischen Respekt und Angst oder Furcht. Mhm. Ne? Und das löst auch ganz andere Reaktionen aus. Ne? Es gibt dieses klassische Fight-Flight-Freeze-Prinzip bei Angst und alle drei können in diesem Sport, sage ich jetzt mal, tödlich sein. Und ich habe mir immer schon selbst versprochen, wenn der Moment kommt, dass Angst da ist, dann schauen wir, ob wir einen Weg finden, damit umzugehen. Und wenn nicht, dann war's das. Mhm. Weil ansonsten bewegt man sich einfach in eine Sphäre rein, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Ne? Ich glaube, das war Niki Lauda, hat das mal gesagt, oder? Dass er 80% Risiko des kann er eingehen und mit dem kann er leben, aber nicht mehr. Mhm. Und das, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinn, war bei mir ähnlich. Ne? Respekt immer, ja, auf jeden Fall. Wenn die Angst da ist, dann müssen wir einen Weg finden, damit umzugehen. Und wenn der Weg nicht da ist, dann müssen wir uns verabschieden.
Ja. Also Angst stellt was mit uns an, also mit der Psychologie unseres Daseins. Es verändert Reaktionszeiten, es verändert unser gesamtes Bewusstsein, wie wir mit Situationen umgehen. Und insofern hast du absolut recht, wenn dann natürlich Angst im Spiel ist, dann mag das in dem Moment und wenn du was tust, wo, ich sag's mal, ein kleiner Fehler dir dein Leben kosten kann, dann wird's natürlich extrem gefährlich.
Ja. Gefährlich und nicht vertretbar.
Ja.
Oder? Das schlussendlich hat man irgendwann nicht nur sich selber gegenüber die Verpflichtung, sondern auch seinem Umfeld gegenüber. Genau. Und ich sehe das leider nach wie vor bei uns in dem Sport drinnen, oder? Dass man irgendwann verpasst man den Punkt, im übertragenen Sinne abzuspringen. Ja. Weil wenn man mal 15, 20, 25 Jahre da drinnen ist, es ist, je älter man wird, desto schwieriger wird dieser Neustart. Und dieser Neustart ist schlussendlich liegt man da am Boden der Realität, ne? Und das, also für mich war das Sprung in die Bedeutungslosigkeit, so sage ich es immer, oder? Weil es war natürlich viel Rampenlicht, viel coole Shows, coole Partys, coole Events, einfach ein cooles Jet-Setter-Life, ne? Und dann sitzt man fast von heute auf morgen im Büro drinnen und denkt sich jetzt mal, holy shit, jetzt sitze ich da und jetzt muss ich mal wieder draufkommen, was ich eigentlich will.
Nein. Aber jetzt im Grunde durchlebst du dann das, was eigentlich fast jeder Sportler durchlebt oder jemand, der irgendetwas extrem gut konnte und extrem erfolgreich war, das aufhört und dann beginnt eine neue Zeitrechnung. Aber du hast mir erzählt, dass bei dir der Punkt kam, dass du dir überlegt hast, wollen die Leute jetzt eigentlich mich sehen, den Felix Seifert, oder ist ihnen eigentlich die Person, die da jetzt aus dem Hubschrauber springt, völlig egal. Es geht ihnen nur um die spektakuläre Szene und ein bisschen auch, ich sag jetzt mal, um die Sensationslust. Und dann sagtest du, irgendwie kann das nicht der Sinn des Lebens sein.
Wir sind da natürlich in einer Blase drinnen. Ne? Also ich sage jetzt mal, diese Red Bull-Blase ermöglicht irrsinnig viel, ist aber einfach auch ein Stereotyp. Ja, also schlussendlich verschwimmt dann diese Grenze von, hey, ich habe einen Sponsor, der mich oder mir ermöglicht, das zu tun, was ich liebe, zu, ich bin jetzt die Person, die einfach nur diese Marke präsentiert. Ja, und da, ja klar, hat es irgendwo angefangen, wie cool finde ich das denn noch? Oder weil ich sage jetzt mal, in dem Alter damals hat natürlich viel noch damit zu tun. Ja, wie cool ist das? Wie kommt das an? Also da geht es ganz, ganz viel natürlich auf ich sage jetzt mal, externe Faktoren, oder? Weil wer ist Anfang 20 schon so bei sich selbst, dass man das alles völlig ausblenden kann? Ne? Das sind alles so kleine Faktoren, ne, die halt angefangen haben an diesem Bild von, das war mal mein großes Ziel und wenn ich das Ziel erreiche, dann ist alles gut. da angefangen habe zu nagen. Ja, und das war heavy, oder? Also jetzt bin ich da, wo ich Jahre dafür dahin hingearbeitet habe und jetzt, was mache ich denn jetzt, oder? Eigentlich fühlt sich das gar nicht so an, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das kommt diese Konfrontation dann, ne? Realität und Vorstellung. Und über die Jahre haben einfach die Faktoren überhand genommen. Mir haben die Ziele gefehlt, ne? Mir haben ganz klar die Ziele gefehlt und muss auch sagen, habe ich durch das einfach auch ein bisschen fertig machen lassen, ne? Jetzt im Nachhinein betrachtet, ist man Gott sei Dank immer schlauer, ne? Kann man sagen, ja, okay, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr rausnehmen müssen und sagen, okay, was sind die neuen Ziele? Wo kann's noch hingehen, ne? Und mir hat's da einfach ein bisschen in diesen Sog reingezogen von Negativität.
Wir haben ja gesagt, wir gehen auf den Sinnflug heute. Eigentlich sind wir jetzt genau an dem Punkt angelangt. Und du solltest dir vornehmen, die Geschichte und dein Erlebnis, gerade das im Übergang, einzupacken in eine schöne Keynote und sie möglichst breit in die Welt zu verteilen. Weil ganz viele Menschen kommen an den Punkt. Die meisten dann in der Midlife-Crisis, ja, oder wenn irgendwas im Leben nicht so ganz funktioniert. Bei dir war es jetzt über den Sport ausgelöst, ja. Aber das ist genau der Punkt, um den es geht. Bei sich selbst zu bleiben, dir neue Ziele zu suchen, dir ein neues Wofür zu geben und das mit der gleichen Leidenschaft zu verfolgen, wie du deinen Sport verfolgt hast. Ja. Aber jetzt lass mich noch kurz auf den einen Aspekt eingehen, weil mich es einfach interessiert. Was macht der Moment mit dir, wenn du an der Tür stehst, im Flieger oder die Tür geht auf? Ist es mittlerweile nach den 10.000 Sprüngen eher Routine oder macht es noch was mit dir?
Da kann ich da jetzt leider gar nicht unbedingt dieses Wow-Gefühl beschreiben, sondern das ist wirklich wie die Autotür auf und zu machen.
Okay. Ne?
Das wird halt zur Routine, ne? Und die Routine, ich kann Freund und Feind sein, aber ich denke mir jetzt gerade in diesem Sinne, dass das halt nicht mehr überwältigend ist, ist absolut gesund, weil auch Überwältigung kann zu Fehlern führen und einfach zu Unachtsamkeiten und ja, dann nicht unbedingt gesund sein. Was es nach wie vor macht, und das ist ja ab und zu ein bisschen das Schwierige daran, es versetzt mich wieder zurück in die Vergangenheit. Mhm. Ich habe ganz klar immer noch die Tage, wo ich dann denke, es war schon geil damals. Ich glaube, es ist ein bisschen was in der menschlichen Natur, dass man sich immer ein bisschen nach dem sehnt, was man gerade nicht hat.
Ja, genau.
Oder? Das ist immer so dieses der leichte Kitz, dass es wäre schon nice, das zum haben gerade. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich noch nicht an dem Punkt, dass ich es wieder so für mich genießen kann und erleben kann, dass mich nicht wieder in die Vergangenheit zurückreißt. Und deswegen auch, ich habe das erste Jahr nach Repol habe ich volles Jahr Pause gemacht. Und das war auch gut so, also weil ich habe die Distanz braucht, um die Energie auch zum Schöpfen, was Neues zum Starten. Aber um sich das dann wieder, ja, einfach wieder völlig neu zu entfalten, braucht es diesen Cut. Mhm. Und der Cut war dieses eine Jahr. Und ja, wie bereits erwähnt, die Hintertür ist innen drin einfach noch nicht ganz zu. Und solange das nicht der Fall ist, habe ich das
Gefühl. Musst du es denn zumachen? Weil du könntest ja weiterhin, so wie jetzt auch, du könntest ja weiterhin als Trainer, als Ausbilder arbeiten und du bist ja Train the Trainer, Trainer.
Ja. Mit ganz zumachen meine ich auch gar nicht den Sport hinter mir lassen, sondern diese Zeit bei Red Bull hinter mir zu lassen.
Okay.
Ja. Mhm. Ich möchte nach wie vor viele, viele glückliche Jahre in dem Sport verbringen. Mhm. Nur eben auf deine Frage zurückzukommen, was macht das mit mir zurzeit? Wenn ich in der Ausbildung bin, dann ist das ganz was anderes, weil dann ist der Fokus natürlich auf den Schüler, wie bringe ich den am besten durch, wie, sagen wir mal, assistiere ich den am besten an seine Grenzen zu kommen und dort gut über die Runden zu kommen. Genau. Ganz genau. Das ist was anderes. Aber wenn es jetzt nur wirklich um mich selber geht, da fehlt mir zurzeit einfach nur so ein bisschen der neue Drive dahinter, oder? Also ich habe sportlich da echt viel erreicht, ne? Und das ist, da werden mir vielleicht andere Profisportler zustimmen, oder? Mhm. Wenn man halt einfach mal so einem Niveau war, mhm, und dann danach natürlich durch kein Training mehr, durch deutlich weniger Sprünge, weniger Zeit in dem Sport, mhm, geht natürlich die Performance auch runter in den Keller. Mhm. Und dann muss man sich echt nur mit der Aktivität zufrieden geben und nicht mehr mit dem sportlichen Aspekt. Und der genau sportliche Aspekt war eigentlich immer dieser Drive, oder? Und immer dieser, da kann ich mich verbessern, da geht noch mehr, oder? Und das ist jetzt weg.
Aber den kannst du ja übertragen jetzt auf das, was du jetzt vorhast. Ja?
Genau.
Und das ist eigentlich das, was ich glaube, was du auch gut schaffen kannst. Mhm. Ja? Weil du weißt, was das ausmacht, wenn du 100% Fokus auf eine Sache gibst.
Der Fokus 100% und vor allem das Commitment. Ich glaube, das Commitment, also einfach diese innere Überzeugung in das Tun und Handeln, das ist irgendwo das Fundament. Mhm. Ne? Und wir haben damals im Team immer gespaßt, ja, do what you love and you never have to work one day. Also mach was du liebst, genau, und du musst nie einen Tag im Leben arbeiten, oder? Genau. Und die Voraussetzung dafür ist natürlich einfach eine Leidenschaft und einfach dieser Drive, ne? Und das hat eine Zeit lang gebraucht, bis ich den wieder gefunden habe, ne? Weil ich sage jetzt mal, ich habe den Cut gebraucht. Na, und da höre ich immer wieder mal von Leuten, war eigentlich doof. Und ich sage, na, war überhaupt nicht doof. Mhm. Weil es hat sich für mich nicht mehr richtig angefühlt. Mhm. Ne? Und trotzdem kann ich all das, das ich da in der Zeit erlebt habe, gelernt habe und mitgenommen habe, jetzt in einem übertragenen Sinn weiter anwenden und weiter leben. Mhm. Ja.
Also ich kann nur sagen, es ist heilsam, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die dir wichtig sind und die dir das Wofür geben. So wie du gesagt hast, wenn man das macht, was man gerne macht, dann fühlt sich das niemals wie Arbeit an. Mhm. Das ist eigentlich das, worauf wir alle abzielen sollten am Ende des Tages. Mhm. Dinge zu tun, die uns einfach erfüllen.
Und den Mut vor dem Neuen nicht verlieren. Ne? Ich glaube, das ist ab und zu das Schwierige, ne? Sich aus diesem gemachten Nest wieder rauszubewegen und den Mut zu haben, in eine neue Richtung zu starten. Aber genau in diesem Moment entsteht oft einfach dieser, nicht nur Kreativität, Inspiration, sondern einfach wieder ein neuer Drive. Ne?
Energie,
ganz genau.
Ein Energieschub.
Ich glaube, für eine langfristige wirklich Erfüllung braucht es den Mut. Der Mut, der ist unumgänglich. Genau. Ne?
Und weil am Ende des Lebens sind es die Herausforderungen, denen wir uns selbst stellen, die machen es zum erfüllten Leben. Mhm. Ja? Weil jemand, der immer in der Komfortzone gelebt hat, der weiß gar nicht, wie geil es ist, sich irgendwas wirklich Großes vorzunehmen, was wirklich Ambitioniertes vorzunehmen. Mhm. Und es zu schaffen.
Ja.
Das, was da am Ende überwiegt, ist die totale Erfüllung. Genauso wie du es vorhin von deinem Kitzbühel Überflug erzählt hast. Es gab selten einen Tag, wo du gedacht hast, mein Gott, war das cool.
Mhm.
Ja? Mhm. Und das bleibt. Ja? Mein Lieber, wir sind schon weit über die Zeitgrenze hinausgeschossen. Aber es war echt ein sehr persönliches, tiefgreifendes Gespräch und ein toller Austausch. Lass dir tausend Dank sagen für deine Zeit und ja, dass wir uns heute hier ein bisschen im Sinnflug bewegen konnten.
Danke, Harald. Freut mich immer wirklich unglaublich sehr, dir gegenüber sitzen zu dürfen und mich mit dir zu unterhalten. Danke dafür. Und ich hoffe, dass nicht das letzte Mal war.
Das hoffe ich auch. Würde mich freuen. Ja. Alles Gute, mein Lieber.
Danke dir.